Ich freue mich, wieder mal in Obertshausen zu sein, nach 5 Jahren, draußen auf dem Missionsfeld, dort in den südlichen Philippinen, unter den Maranaos. Als Missionar kommt man viel mit Menschen zusammen, die nichts nicht von Jesus wissen. Mit Menschen, die nicht an unseren Gott glauben, sondern an einen anderen Gott. Ein Gott, der nicht ein Gott der verbindlicher Liebe ist, sondern ein willkürlichen Gott, diesem Gott von den Moslems. Es ist, wenn man mit solchen Menschen zusammenkommt, immer das Anliegen, dass solche Menschen zu einem Selbsterkenntnis kommen und zu einem Gotteserkenntnis und dass solche Menschen bereit sind, Buße zu tun, ihr Leben zu ändern und anfangen, an Jesus Christus zu glauben. Heute ist Buß- und Bettag. Heute geht es auch darum, dass Menschen Buße tun. Buße ist ein Geschenk Gottes. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Ein Geschenk Gottes. Immer wieder, wenn man Buße tun kann. Und wehe der Mensch, der nicht mehr Buße tut. Der denkt, ich hab's geschafft. Ich sündige nichts, nicht mehr. Wehe solch ein Mensch. Denn er lebt ohne Gott und ohne die Wahrheit. Unser Text steht in Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der da Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und Augensalbe, deine Augen zu salben, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So mache dich auf und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieser Brief ist an Laodicea geschrieben. Es hat nur einen Zweck, Umkehr oder Buße. Diese Gemeinde wird nicht gelobt. Nichts Gutes wird über diese Gemeinde gesagt, sondern sie werden nur zur Umkehr gerufen. Laodicea war ein reicher Handwerks- und Handelsstadt, auch ein Bankzentrum. Außerdem war er Sitz einer ärztlichen Akademie, die Medizinen und Salben herstellte. Es war eine reiche Gemeinde. Ach, es ging ihnen so gut. Sie hatten keine Not, keine Probleme. Vor kurzem war ich unterwegs in einer Stadt, habe mit verschiedenen Menschen gesprochen. Da habe ich auch ein Traktat an eine Dame weitergegeben, eine alte Dame. und habe ihr nach ihrem Glauben gefragt. Und sie sagte mir, wissen Sie, ich habe so viel erfahren, ich kann nicht mehr glauben. Da habe ich sie angeschaut. Es schien mir, dass es ihr gar nicht so schlimm ging. Sie hat ein schönes Kleid angehabt, schöne Mantel gehabt. Sie sah gesund aus. Ringe an den Fingern. So, also, sie hätte nach den Philippinen reisen sollen. Da hat sie was anderes gesehen. Da haben die Leute sehen Lumpen an. Sie haben nur Reis zu essen und trockenes Fisch. Aber es ging ihr so schlimm. Sie könnte nicht mehr glauben. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, wenn ich Ihnen nur noch schlimmer gehen würde, vielleicht dann würden Sie anfangen zu glauben. Ich glaube, dass es besser wäre, sagte ich, wenn es Ihnen ganz schlimm gehen würde, dann würden Sie anfangen zu beten. Und so ist es in dieser Stadt. Die waren reich, es ging denen gut. Zu gut vielleicht, wenigstens so, dass sie nicht an Jesus glauben könnte. Denn er fand nichts Gutes in dieser Gemeinde. Das sagt der Amen heißt. Amen übersetzte Luther mit wahrlich. Der Herr Jesus sagte öfters Amen. Amen, Amen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anstatt wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Amen bedeutet, so ist es. Oder wahrlich, es ist wahr. Amen bedeutet, dass Jesus das letzte Wort hat. Was er sagt, stimmt. Ob wir es annehmen oder ablehnen. Und er hat viel zu sagen zu uns. Er ist der wahrhaftige Zeuge. Vielleicht denken wir an seinem Beispiel. Er stand vor Pilatus und sagte, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus kam in diese Welt, für die Wahrheit zu zeugen. Er zeigte den Menschen, wer Gott ist, was Sünde ist, was Gerechtigkeit ist und was Liebe ist. Vielleicht war er zu gütig, zu wahr, zu heilig, zu echt. Die Menschen könnten es nicht ertragen. Und so geht es auch heute. Menschen können es nicht ertragen, wenn Licht in ihrer Welt einbricht. Dann muss etwas sich ändern. Sie können nicht mehr dasselbe bleiben. Entweder müssen sie das Licht ausweichen oder sie müssen umkehren und Buße tun. Ein Gebet. Herr, wir bitten, dass du heute dein Licht in unserem Herzen hereinscheinen lässt. Lass es hell werden in unserem Herzen, dass wir Sünde, Schmutz, Ungehorsam und Lauheit erkennen und helfe uns, dass es anders in unserem Leben wird. Amen. Jesus, der treu und wahrhaftige Zeuge. Er ist auch der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist die Urquelle alles Seins. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. In ihm besteht alles und es ist alles für ihn geschaffen. Deswegen müssen auch alle Knie eines Tages vor ihm beugen. Die ganze Schöpfung wird ihm die Ehre bringen, denn alles ist für ihn geschaffen. Deswegen sollten wir unser Leben prüfen, ernstlich prüfen. Denn wer für sich selber lebt, wer das Zweck und Sinn seines Lebens sieht darin, sein Leben zu entfalten ohne Gott, begeht die Ursünde. Anstatt aus der Abhängigkeit von Gott zu leben, will er in Konkurrenz zu Gott sein eigenes Reich aufbauen. Das ist der Ursünde. Dass der Mensch nicht von Gott abhängig sein will, sondern durch seinen eigenen Verstand und Kraft leben will und sogar durch seine eigene Frömmigkeit vor Gott bestehen will. Wie Nebukadnezar, der sagte, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit, so macht der Mensch es auch heute. Er will seine eigenen Pläne durchsetzen, so macht es auch der Christ. Aber ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder. Und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und so ist es auch geschehen. Gott züchtigt den Menschen und er bleibt Herr über seine Schöpfung. Wie oft muss der Mensch die Erfahrung machen, wie auch Paulus auf dem Weg nach Damaskus, dass man nicht mit Gott kämpfen kann. Jesus sagte zu Paulus, es wird dir schwer, wieder die Stachel zu locken. Ein Stachel oder Spur auf Englisch würde bei Pferden benutzt, um sie voranzutreiben. Es ist schwer, gegen Gott zu kämpfen. Wie viel friedevoller und harmonischer und glücklicher ist der Mensch, wenn er aufgibt, seine eigenen Wege zu gehen und sein Leben Gott übergibt. In Vers 15, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Gott kennt uns. Er kennt auch unsere Motive. Warum wir etwas tun? Es ist leicht, etwas zu tun, um anderen Menschen zu beeindrucken als Christen. Aber Gott sieht unsere Motive an. Er sieht auch unsere Werke. Er sagt oft, an ihren Früchten sollt er sie erkennen. Also unsere Werke, unsere Taten. Ich sage oft, meine Frau, ich predige nicht gerne. Jeder kann mich sehen. Wenn ich eine gute Predigt halte, dann sagen sie, oh, das war eine gute Predigt. Wenn ich daneben gehe, und das passiert auch, dann sagen sie gar nichts. Aber auf alle Fälle werde ich immer wieder gelobt oder getadelt. Aber im Verborgenen, das ist etwas anderes. Im Verborgenen, wenn man etwas tut, dann bekommt man kein Lob. Aber das sieht Gott zu Hause, wo die Nachbarn nichts sehen, wo die Gemeinde nichts sieht. Wie ist es dann zu Hause? Wie ist es auch an unserem Arbeitsplatz? Im Verborgenen. Wie ist es, wenn man unterwegs ist? Versucht man ins Gespräch mit einem anderen über Jesus zu kommen? Etwas über Jesu Liebe weiter zu sagen? Das sieht niemand. Nur Gott und vielleicht ein Mensch, mit dem man spricht. Das zählt in die Ewigkeit. Das zählt. Gott sieht es. Gott sieht es, wenn wir unseren Tag so anfangen, dass wir sagen, wie Paulus sagte auf der Weg nach Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Im Verborgenen, wie kann ich dir dienen? Hier heißt es, ich weiß deine Werke, Gott weiß es. Dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Es heißt in Epheser 4,30, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wir sind errettet, wir sind versiegelt, wir sind aus Gott geboren. Wir sind Kinder eines großen Königs. So sollten wir uns benehmen, Lichter sein in einer dunklen Welt. Aber Gott sagt in diesem Brief, der auch an uns gerichtet ist, dass wir wie lauwarmes Wasser sind. Christen, die nicht für Gott leben, Christen, die ihre erste Liebe verlassen haben. Wie oft habe ich sowas gehört? Menschen, Christen, die fragen, was darf ich noch alles als Christ noch tun? Darf ich tanzen? Darf ich Fernsehen schauen? Darf ich Krimis lesen? Und vieles andere. Darf ich das noch? Und noch, kann ich noch gerettet werden, wenn ich das noch tue? Darf ich voreheliche Geschlechtsverkehr eingehen? Darf ich als Christ das noch? Bitte, darf ich? Lau. Gerettet? Ist sogar ein Fragezeichen. Ein Mensch, der sich nicht fragt nach Gott, sondern nach dieser Welt. Und wie Jesus zu Petrus sprach, so sagt er zu solchen, gehe hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Eine harte Rede. Aber wir können es uns sehr bequem machen als Christen. Wir genießen das Leben. Wir tun, was uns gefällt. Und merken wir gar nicht, dass wir Gottes Geist betrüben? Ach, dass du kalt oder warm wärst, sagt Christus. Dieser goldene Mittelweg, halbherzige Christsein, ist ihm ekelhaft. Und deswegen sagt er, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Etwas Furchtbares. Jetzt werden wir wach. Nein, Herr, nein, nicht das. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und unser eigenes bequemes Leben führen. Er ist bereit, uns aus seinem Mund zu speien. Verworfen, verlassen, Gott spricht nicht mehr. Keine Freude am Bibellesen oder am Gebet, weil wir nicht Gott gehorchen wollten. Nur noch eines übrig, ein schlechtes Gewissen. Matthäus 25 lesen wir von den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen hatten und warteten auf der Ankunft des Bräutigams. 5 waren klug und 5 waren töricht. 5 hatten Öl mitgebracht und 5 nicht. Äußerlich stimmte alles bei beiden. Äußerlich stimmt es vielleicht, aber innerlich nicht. Getauft, konfirmiert, gehen in die Kirche. Äußerlich stimmt ja alles, aber innerlich, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Wie sieht es aus in unserem Leben? Sind wir bereit, wenn der Herr kommt? Oder sind wir wie die törichten Jungfrauen? Unser Licht soll für Jesus brennen. Unser Leben soll ihm gehören. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Anscheinend erkennen die Laodicäer überhaupt nicht ihre wahre Lage. Lauheit macht blind. Nach einer Zeit, wenn man den Herrn Jesus nicht gehorcht, erkennt man es gar nicht mehr. Und alle Menschen rechtfertigen sich gerne. Es sagt sich leicht, ich bin nicht wie die anderen. Ich gehe sonntags in die Kirche. Ich bete regelmäßig. Ich spende gerne etwas für einen guten Zweck. Und so ist der Christ ganz mit sich selbst zufrieden. Und er vergisst, dass Gott sein ganzes Leben haben will. Denken wir einen Moment an Christus, wie er in Gethsemane betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. So viel hat es Jesus gekostet und nicht weniger als sein Ganzes, um uns zu erlösen. Wollen wir ihm weniger anbieten als unser ganzes Leben? Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und Augensalbe, deine Augen zu salben, dass du sehen mögest. Gold, Weisheit von Gott von oben, versprochen in Jakobus' Brief. Wer danach fragt, wird Gott Weisheit geben. Weiße Kleider in Offenbarung 3, 4. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Nicht von uns, wir haben keine weißen Kleider, sondern von Gott. Kleider der Gerechtigkeit. Augensalbe, Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis. Jesus sagt zu seinen Jüngern, selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Gottes Erkenntnis. Was ein Geschenk, wenn man Gottes Wege gehen darf. Aber hier heißt es auch, dass du von mir kaufst. Doch nicht umsonst. Da kam mal ein reicher Jüngling zu dem Herrn Jesus und sagte, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Jesus sagte, geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das war zu viel verlangt. Das wollte dieser Jüngling nicht machen. Es gibt keine billige Gnade. Es kostet doch etwas, Jesus nachzufolgen. Er will etwas dafür. Unser ganzes Leben. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So mache dich auf und tue Buße. Gott weiß immer, was das Beste ist für uns. Er hat uns für ihn geschaffen. Es macht uns froh, wenn wir ihm dienen. Materialen Dingen befriedigen sowieso nicht. Ein Freund von mir hat sein ganzes Geld zusammengelegt und ein schöner Mercedes gekauft. Er sagte mir nach einer Zeit später, das Mercedes gefällt mir gar nicht. Fährt ja jeder ein Mercedes heutzutage. Aber der Porsche, der er vorher hatte, der war doch viel schöner. Jetzt will er den Porsche wieder anschaffen, den er wieder verkauft hat. Ja, man wird nicht zufrieden durch materialen Dinge. Porsche oder Mercedes oder was anderes. Manche wollen viel Geld aufs Konto tun. Das gibt ja Sicherheit. Könnte sein, dass etwas passiert. Und man will ja ein bisschen Geld haben, wenn man mal in die Rente geht. Ja, und wie steht es dann, wenn man in die Rente geht? Durchschnittlich leben die Männer 13 bis 14 Jahre. Habe ich von einem Versicherungsvertreter gehört, nachdem sie in die Rente gehen. Muss man das überlegen, eine kurze Zeit. Nachher kann man nichts mitnehmen. Die Frauen leben 15 bis 17 Jahre durchschnittlich, nachdem sie in die Rente gehen. Eine kurze Zeit. Und dafür Geld anhäufen für diese Zeit, diese schöne Lebensfeierabend? Schnell vorbei. Vergnügen lässt einem leer und unzufrieden. Der Mensch sehnt sich doch im Herzen, im tiefsten Herzen, nach Gott. Sagt mir vor kurzem eine Frau, sagte sie, sie ist eine sehr alte Frau, sie sagte zu mir, ich kam vor 3 Jahren zum Glauben. Wie kam das, sagte ich. Sie sagte, als mein Mann gestorben war. Da habe ich diese Leere in meinem Herzen gehabt, ich wusste nicht, wohin. Diese Leere hat Jesus ausgefüllt. Und so ist es. Nur Jesus kann unsere Herzen ausfüllen. Und deswegen, gerade deswegen, will er, dass wir unser ganzes Leben ihm übergeben und nicht fragen, was wir als Christen noch tun können. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht draußen und klopft. Aber es ist ja dringlich. Er klopft nicht nur. Er schreit. Aber er zwingt sich nicht hinein, sondern wir müssen die Tür selber auftun und ihn reinlassen in unser Leben. In alle Zimmer in unseres Lebens. Nicht nur im Gang. Nicht nur in die Vorhalle. Nicht nur in die Küche. Alle Zimmer in unseres Lebens. Er will in unser Leben hinein. Er ist nicht zufrieden mit nur ein bisschen von unserem Leben. Und er will innigste Gemeinschaft mit uns haben, sein Geist und unser Geist, innigste Gemeinschaft, wir mit ihm und er mit uns, das Schönste, was es gibt. Wie Johannes schreibt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was Schöneres gibt es nicht, als täglich mit Jesus zu wandeln und zu wissen, er liebt mich, er geht mit mir, er vergibt mich, auch wenn ich versage. Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Thron. Gibt eine schönere Verheißung als das? Mit Jesus in aller Ewigkeit zu regieren? Und das, diese schöne Versprechung gibt er diese lauwarme Gemeinde, den er gerne aus seinem Mund ausspielen will, sagt er. Wenn sie nur Buße tun, ich habe doch das Schönste kommt noch. Und so ist es mit Gott. Das Schönste kommt noch. Das Beste, das Herrlichste. Wir müssen aber unser Leben Jesus übergeben, mit ihm täglich rechnen, nah an Jesus halten. Wir werden eines Tages mit Jesus herrschen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sollten nicht an diese Worte vorübergehen. Es ist eine ernste Botschaft. Eine Botschaft, der uns zu Buße ruft, dass wir mal überlegen, wo stehen wir vor Gott. Wir sind aufgerufen, unser Leben neu, ganz Jesus zu übergeben. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sein werden. Wir müssen jeden Tag uns vor Jesus beugen, um Reinigung und Vergebung. Aber wir sollten unser Leben Jesus ganz übergeben. Mit ihm bleiben, mit ihm rechnen, ihm fragen, was wir mit unserem Leben tun sollen, jeden Tag. Wir dürfen mit seiner Liebe rechnen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will täglich mit uns wandeln. Wir dürfen mit seiner Führung rechnen. Es lohnt sich, treu ihm nachzufolgen. Wir sollen heute eine Entscheidung treffen. Jesus gab alles für uns. Sollten wir ihm denn weniger geben? Amen. Wir beten. Vater, wir danken dir für deine Worte an deine Gemeinde, an uns, an Gottes Kinder. Herr, hilf du, dass wir nicht diese goldene Mittelweg gehen wollen, sondern dass wir heute die Entscheidung treffen, mein Leben soll Jesus ganz gehören. Denn du rufst uns, du klopfst an unsere Herzenstür. Es ist ernst. Herr, hilf du uns, dass wir dir heute eine Antwort geben, dich in unser Leben reinlassen und dir nachfolgen. Amen.